Frauke Spert.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
19 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat Ministerpräsident Schoof angekündigt. Vorher hatte der Rechtspopulist Wilders bekannt gegeben, dass seine Freiheitspartei die Viererkoalition verlässt. Grund ist ein Streit um die Asylpolitik. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor einem knappen Jahr die Regierungsgeschäfte übernommen. Bundeskanzler Merz hält daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich, sagte Merz. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagiert damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Dies hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Russland hat heute den Straßenverkehr auf der Brücke zur Halbinsel Krim vorübergehend unterbrochen. Der ukrainische Geheimdienst hatte vorher bekannt gegeben, einen Sprengstoffanschlag auf die Brücke verübt zu haben. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärt, er habe Sprengladungen an den Unterwasserpfeilern der Brücke angebracht. Ein Video, das der SBU veröffentlichte, zeigt eine Explosion an der Brücke. Die Brücke befinde sich nun in einem gefährdeten Zustand. Die Ukraine griff die Brücke mehrfach an. Sie betrachtet sie als kriegsrelevant, weil Russland seine Truppen in der Südukraine unter anderem mit ihrer Hilfe versorgt.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Und zum anderen Angriffe mit einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet.
In Berlin bleibt die U-Bahn-Linie U3 weiter unterbrochen. Laut BVG muss ein Teil der Spichernstraße geöffnet werden, um den Tunnelschaden genau bestimmen zu können. Vergangenen Freitag war am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen. Der Schaden sei durch nicht genehmigte Bauarbeiten einer Fremdfirma verursacht worden, hieß es von der BVG. Man habe rechtliche Schritte eingeleitet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Nachts gering bewölkt, bei Tiefstwerten von 16 bis 11 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 24 Grad, in Wittstock-Dosse 22, in Forst in der Lausitz 26. Morgen erst freundlich, später einige kräftige Schauer und Gewitter, teils auch unwetterartig, mit Starkregen und Sturmböen bei maximal 25 bis 28 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat schon Erfahrung mit ehrgeizigen Plänen, die der Rechtslage nicht standhalten. Die von ihm damals als Bundesverkehrsminister angeschobene Pkw-Maut wurde später vom Europäischen Gerichtshof kassiert. Diesmal bremsen ihn Richter am Berliner Verwaltungsgericht. In einer Eilentscheidung erklärten sie gestern die Abweisung von Asylsuchenden in Deutschland für rechtswidrig. Dobrindt will trotzdem daran festhalten, unterstützt vom Bundeskanzler. Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth berichtet.
Der Bundeskanzler lässt sich von der Entscheidung der Berliner Verwaltungsrichter nicht aus der Ruhe bringen. Zumindest nicht sichtbar. Auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes in Berlin stellt Friedrich Merz klar, die Bundesregierung bleibt bei ihrer Asylpolitik.
Wir wissen, dass wir nach wie vor Zurückweisungen vornehmen können. Wir werden das selbstverständlich im Rahmen des bestehenden europäischen Rechtes tun. Aber wir werden es tun, auch um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in unserem Lande zu schützen und die Städte und Gemeinden vor Überlastung zu bewahren.
Merz spricht davon, dass die Gerichtsentscheidung die Spielräume bei Zurückweisungen möglicherweise einenge. Was das konkret heißen soll, sagt der Kanzler nicht. Er stärkt demonstrativ seinem Innenminister den Rücken. Der, Alexander Dobrindt von der CSU, war es, der wenige Tage nach dem Start der schwarz-roten Regierung die Bundespolizei angewiesen hatte, auch Asylbewerber an den Grenzen zurückzuweisen. Betroffen davon unter anderem drei Menschen aus Somalia, die an einem Grenzübergang in Frankfurt an der Oder gestoppt wurden. Sie klagten und bekamen Recht. Dobrindt sieht darin keinen Anlass, an seiner Linie etwas zu ändern.
Wir glauben, dass wir uns, was die rechtliche Grundlage anbelangt,
im Recht sind und dass das eine Einzelfallentscheidung war, ergibt sich ja schon daraus, dass es sich im Speziellen um diese genau drei Somalier gehandelt hat.
Der Koalitionspartner sieht die Sache kritischer. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, selbst Jurist, spricht von einer grundsätzlichen Entscheidung der Berliner Richter, die man sehr ernst nehmen muss. Er hält es nicht mehr für möglich, dass Asylbewerber an den Grenzen pauschal zurückgewiesen werden.
Möglicherweise schränkt dieses Urteil die Handlungsfähigkeit der Regierung ein. Das muss jetzt geprüft werden. Ich gehe davon aus, dass das im Zusammenspiel mit den Rechts- und Innenpolitikern und dem Bundesinnenminister passiert.
Miersch fordert Rechtssicherheit. Eine Klärung der Frage, ob das, was CDU, CSU und SPD zur Asylpolitik in ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben, in der Praxis auch haltbar ist. Ähnlich sehen es die Grünen. Ihre Co-Fraktionschefin Britta Hasselmann verlangt, dass schnellstens rechtliche Klarheit an den Grenzen herrscht.
Es ist nicht nur für Schutzsuchende in unserem Land, sondern auch für die Bundespolizistinnen und Polizisten in ihrem täglichen Einsatz eine Zumutung, einer solchen Situation ausgesetzt zu sein.
Die AfD wiederholt ihre Forderung, das Asylrecht grundsätzlich zu kippen. Für die Linke ist der Bundesinnenminister durch das Berliner Urteil gescheitert. Co-Fraktionschefin Heidi Reicheneck drückt es so aus.
Ein Innenminister von Format, der würde sich jetzt auch entschuldigen, würde seinen Fehler zugeben und auch seinen Hut nehmen. Leider haben wir keinen Innenminister von Format, wir haben Alexander Dobrindt.
Genau, der zeigt sich bisher unbeeindruckt. Klar ist, Gerichtsentscheidungen zu ähnlich gelagerten Fällen stehen in den nächsten Tagen und Wochen an. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig sagt, es werde nicht einfach werden, die Justiz davon zu überzeugen, dass Zurückweisungen dieser Art rechtmäßig seien. Sie blickt schon nach Luxemburg und meint, das letzte Wort bei dem Thema habe der Europäische Gerichtshof.
Aus Berlin Oliver Neuroth. Streit über die Migrationspolitik hat in den Niederlanden bereits drastische Folgen. Die Regierungskoalition ist zerbrochen. Rechtspopulist Geert Wilders hat das Bündnis platzen lassen. Korrespondent Ludger Katzmierzak fasst einen turbulenten Tag in Den Haag zusammen.
Es ist Markttag in der niederländischen Grenzstadt Enschede. Zwischen Käse, Gemüse und frisch frittiertem Backfisch geht es neben dem Wetter und den Plänen fürs Pfingstwochenende vor allem um eins, das Scheitern der rechten Regierungskoalition. Die Stimmung schwankt zwischen Zufriedenheit und Schadenfreude auf der einen und Frust und Enttäuschung auf der anderen Seite.
Ich finde das prima,
da warte ich schon lange drauf. Sie merken schon, dass ich diese Parteien nicht gewählt habe. Bis jetzt gab es doch nur Streit in der Koalition und wenig Dinge, die mit Anstand gelöst wurden. Wilders nehme ich das übel. Sie sind kein Stück vorangekommen. Dass unsere Kinder derzeit keine Wohnungen mehr bekommen, das ist für mich das größte Problem. Nach eigenen Worten hat Geert Wilders das rechte Viererbündnis platzen lassen, weil die Koalitionspartner seinen radikalen Kurs in der Asyl- und Zuwanderungspolitik nicht teilen wollten. Das sei falsch, entgegnet Dilan Yeşilgöz von der konservativ-liberalen FDP. In keinem anderen Punkt seien sich die Parteien so einig gewesen wie in der Migrationsdebatte. Für die FDP-Chefin ist es daher völlig unbegreiflich, dass du die rechte Mehrheit, die wir haben und die wir so bald vielleicht nicht wiederbekommen, und dass du die rechte Politik, nach der die Wähler verlangt haben, dass du das alles einfach so wegwirfst, nur für dein eigenes Ego, das verstehe ich nicht.
Ich kann nie bei.
Die FDP, die gemäßigte Zentrumspartei NSC und die Bauernpartei hatten sich geweigert, einen 10-Punkte-Plan zur Migration von Wilders zu unterzeichnen. Darin forderte der Chef der Freiheitspartei, die Grenzen für Asylbewerber zu schließen, den Familiennachzug zu stoppen und alle syrischen Flüchtlinge zurück in ihre Heimat zu schicken. Die Regierungspartner lehnten ab und verwiesen auf die Abmachungen im Koalitionspapier. Über die dort vereinbarten Punkte wollten FDP, NSC und BBB nicht hinausgehen. Damit liege der schwarze Peter zwar bei Wilders, aber die anderen drei hätten wissen müssen, worauf sie sich einlassen, findet Rob Jetten von der linksliberalen Partei D66. Du weißt doch, wenn du mit Wilders in einer Koalition zusammenarbeitest, dass das ein unberechenbarer Mann ist. Das konnte nicht gut gehen und das sehen wir jetzt. Nach einer Sitzung des Ministerrates am Nachmittag trat Premier Dick Schroo vor die Presse und kündigte an, noch heute beim König den Rücktritt des Kabinetts einzureichen. Im Ministerrat sind wir angesichts der entstandenen Situation zu dem Schluss gekommen, dass nach dem Austritt der PVV die Tragfläche für dieses Kabinett im Parlament nicht mehr ausreicht. Die Minister und Staatssekretäre der PVV würden mit sofortiger Wirkung ihre Tätigkeit beenden, so Schroff. Die übrigen Kabinettsmitglieder sollen kommissarisch im Amt bleiben, bis eine neue Regierung steht. Mit Neuwahlen ist wohl frühestens im Spätsommer oder Herbst zu rechnen.
Aus den Niederlanden berichtete Ludger Katzmierzak. In Südkorea ist die heutige Präsidentenwahl entschieden. Gewonnen hat der linksliberale Oppositionskandidat Lee Jae-myung. Aus Seoul berichtet Korrespondent Thorsten Ifland.
In diesem Moment ist klar, Südkorea wird künftig von einem linksliberalen Präsidenten regiert. Riesenjubel auf der Wahlparty der Demokratischen Partei. Lee Jae-myung liegt in der Prognose mehr als 12% vor seinem konservativen Widersacher Kim Moon-soo. Das Ergebnis ist sogar noch eindeutiger als in den Umfragen vorab erwartet. Schon morgen wird Lee vereidigt und kann sich an die Arbeit machen. Im Wahlkampf hat er angekündigt, die Lebensbedingungen der Südkoreanerinnen und Koreaner zu verbessern. Vor allem die Inflation, die hohen Preise machen den Menschen Sorgen. Ich bin heute zur Wahl gegangen, weil ich mir wirtschaftliche Stabilität in Südkorea und eine größere internationale Glaubwürdigkeit des Landes erhoffe und deshalb einen Präsidentschaftskandidaten gewählt habe, dessen Politik mit diesen Zielen übereinstimmt. Diesmal habe ich mit Bedacht gewählt, in der Hoffnung, dass wir den Zustand der Gesetzlosigkeit überwinden und jemanden haben, der das Land in den nächsten 5 Jahren gut und ohne solche Zwischenfälle führen wird. Mit Zwischenfall ist das Ausrufen des Kriegsrechts gemeint, in dessen Folge überhaupt jetzt schon gewählt wurde. Yoon Suk-yeol hatte das Land Anfang Dezember in ein beispielloses politisches Chaos geführt. Und seine Partei, die konservative PPP, bekam dafür jetzt die Quittung von den Wählerinnen und Wählern. Politisch weht nun ein anderer Wind in Südkorea, auch nach außen hin. Lee Jae-myung möchte etwa gezielt auf Nordkorea zugehen, träumt von einem Friedensvertrag. Wie das gelingen soll, bleibt offen. In den Augen von Frederik Spohr, Büroleiter der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul, eine fast unmögliche Mission.
Nordkorea hat in den vergangenen Jahren überhaupt kein Interesse daran signalisiert, irgendwie auf Südkorea zuzugehen. Im Gegenteil, es orientiert sich stärker Richtung Russland. Sieht offenbar momentan überhaupt keine Notwendigkeit, in Dialog zu treten.
Schwierig wird es auch werden, das Vertrauen zu denjenigen aufzubauen, die ihn nicht gewählt haben. Lee Jae-myung ist alles andere als ein Liebling der Massen, was auch daran liegt, dass gegen ihn gleich mehrere Strafverfahren laufen. Dabei geht es unter anderem um Korruption und Verstöße gegen das Wahlgesetz.
Also er geht in diese Präsidentschaft bestimmt mit einer gewissen Hypothek. Sein Image ist, ich sag mal, angekratzt durch diesen juristischen Verfahren. Die werden ihn auch noch weiter begleiten, denn es ist noch unklar, ob diese Verfahren jetzt aufhören oder ob sie weitergehen. Es wird da weiterhin juristische Auseinandersetzungen geben. Seine politischen Gegner werden das als Angriffsfläche nutzen.
Als Präsident genießt er allerdings zunächst einmal Immunität. Da seine Partei auch die Mehrheit im Parlament hält, ist davon auszugehen, dass Südkorea nach dem heutigen Tag wieder in ruhigere Fahrwasser kommt.
Ich glaube, das war ein guter Tag für die Demokratie, denn man hat gesehen, dass viele Südkoreaner dieses Kriegsrecht abgelehnt haben. Und dieser versuchte Putsch, das ist auf großes Misstrauen gestoßen und auf Ablehnung. Und ich glaube, das hat auch diese Wahl gezeigt, das haben die vergangenen Monate gezeigt, dass Südkorea nicht zurück will in eine autoritäre Herrschaft.
Die Präsidentenwahl war also vor allem ein Votum für die Demokratie in Südkorea.
Berichtet Thorsten Ifland, Korrespondent in Südkorea. Cum-Ex war ein Milliardensteuerbetrug. Jetzt ist in Bonn einer der zentralen Akteure verurteilt worden zu einer Bewährungsstrafe. 1 Jahr und 10 Monate. Das heißt, er muss nicht ins Gefängnis. Gerichtsreporter Uli Ueckerseifer erklärt das Urteil.
Das Gericht hat den angeklagten Anwalt Kai-Uwe Steck für schuldig befunden, entscheidend an einem Steuerbetrug im Umfang von mehr als 400 Millionen Euro beteiligt gewesen zu sein. Die im Vergleich zu den bisherigen Urteilen niedrige Strafe begründete das Gericht mit der umfangreichen Kronzeugentätigkeit des Angeklagten in den bisherigen Cum-Ex-Verfahren. Steck hatte schon seit 2016 als Kronzeuge ausgesagt und so schnelle Verfahren gegen eine ganze Reihe von Angeklagten ermöglicht. Bei Cum-Ex geht es um Steuerbetrug durch illegale Steuererstattung auf Dividendenerträge. Banken und andere Investoren ließen sich von deutschen Finanzbehörden Steuern erstatten, die sie gar nicht gezahlt hatten. Durch diese Geschäfte hat sich auch Kai-Uwe Steck persönlich bereichert. Das Gericht ordnete im Urteil heute auch die Einziehung von Vermögen im Umfang von insgesamt 23 Millionen Euro an. 11 Millionen davon hat Steck bereits zurückgezahlt.
Informationen von Uli Ueckerseifer aus Bonn. Ich habe gleich konzentrierte Informationen aus Berlin und Brandenburg für Sie. Zuvor übergebe ich aber an Jens Christian Gussmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und ich habe jetzt die deutsche Fußballnationalmannschaft für Sie, die ist umgezogen, von ihrem Quartier in Herzogenaurach in den morgigen Spielort München. Da geht es abends im Halbfinale der Nations League gegen Portugal. In München im Stadion zugeschaltet, rbb24 Inforadio-Reporterin Stefanie Batschik. Ich glaube, man sagt Grüß Gott bei euch, oder?
Du kannst auch Servus sagen, das ist okay.
Oder hallo Steffi.
Hi.
Ja. Um 18:30 sollte die Abschlusspressekonferenz vor dem Spiel sein. Schon durch?
Die ist schon durch, genau, mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Leon Goretzka. So viel kann ich schon verraten. Der wird morgen anfangen. Ist also ein Heimspiel für den Bayern-Spieler, der ja schon im März überzeugt hat, im Nations League-Viertelfinale in beiden Partien gegen Italien sehr gut performt hat, lange Abstinenz dazwischen gehabt hat. Und ansonsten hat Julian Nagelsmann gesagt, so auf ein paar Positionen überlegt er noch, aber 9 von 11 stehen schon fest.
In seinem Kopf oder auch in euren Ohren als Reporter?
Na, wenn man ganz genau zugehört hat, dann weiß man auch, Florian Wirtz wird spielen, Marc-André Ter Stegen, der ist ja wieder dabei, der soll spielen. Vorne macht da noch so ein kleines Rätsel draus. Wird es Niklas Füllkrug von West Ham United? Der hat keine einfache Saison gehabt. Der ist kopfballstark, das ist also einer, der kann dir die Flanken vorne verwerten. Oder der Shootingstar der abgelaufenen Saison, der Pokalsieger des VfB Stuttgart, Nick Woltemade, der ja da wirklich überperformt hat, 1,98 Meter groß, stark, mit feinem Füßchen vorne. Also da wollte er sich noch nicht so ganz in die Karten schauen lassen. Meine Tendenz vom Gefühl her geht eher in Richtung Füllkrug.
Okay, ich glaube, du bist im Stadion, ist das korrekt?
Ich bin in den Katakomben des Stadions, also ich habe es nicht direkt vor Augen.
Genau. Hast du auch mal Möglichkeit gehabt, auf dem Rasen, Tornetz und so weiter? Weil mich würde interessieren, ist das überhaupt alles in spielfähigem Zustand?
Ist es. Sieht gut aus. Und das Stadion, das kann ich ja auch schon mal sagen, alle stellen sich drauf ein, auf eine Mini-Heim-EM. Das ist sie ja. Da reden sie ja alle seit Wochen von. Also so ein bisschen das Feeling von der Europameisterschaft letzten Sommer nochmal zurückgebracht. Natürlich volle Hütte in der Allianz Arena. Und wer dann Leon Goretzka, der kann das ja ganz gut einschätzen. Der kennt ja die Fläche hier, der kennt ja den Platz. So gehört hat, der weiß, das Adrenalin, das ist jetzt schon am Tag vorher auch spürbar.
Ja. Am Sonntag war da ja noch Champions League Finale und deswegen habe ich jetzt auch gefragt, ob da alles okay ist. Dann haben nur ein Deutscher teil und der war auch schon schnell wieder runter nach Verletzung. Sieger Paris hatte aber 4 Portugiesen in seinen Reihen. Wie gut ist der morgige Gegner?
Richtig gut. Also das ist ein Gegner, der einen ähnlichen Spielstil hat, meine Güte, wie die Deutschen. Also auch viel über Ballbesitz kommt und eine gute Offensive. Und dieses Mittelfeld mit unter anderem Vitinha und mit João Neves, dem 20-Jährigen, das ist schon recht ordentlich. Also die haben nicht umsonst mit PSG den Champions-League-Titel geholt jetzt am Wochenende. Und da hat Julian Nagelsmann auch nochmal gewarnt und gesagt, die zwei müssen wir auf jeden Fall in den Griff bekommen. Das sind nicht nur Ballträger, das sind auch richtig kreative Köpfe, die da Tempo reinbringen können. Und da muss die deutsche Elf gewarnt sein.
Live aus München, rbb24, Inforadio-Reporterin Stefanie Batschik. Sie ist morgen Reporterin, wenn es ab 21 Uhr hier im Inforadio heißt Fußball Live Deutschland gegen Portugal. Noch eine kurze Meldung von Hertha BSC. Der erste Schritt für die kommende Saison zur Lizenz, er ist gegangen worden. Eine bald fällige Anleihe in Höhe von 40 Millionen war bisher eines der größten Lizenzhindernisse. Das ist jetzt beseitigt. Die Gläubiger stimmten einer Verlängerung der Anleihe über den November 2025 hinaus zu. Der Sport mit Jens Christian Gußmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Wer mit dem Auto aus Polen zurück nach Brandenburg fahren will, braucht derzeit Geduld. Am Sonntag über eine Stunde Stau am Grenzübergang Forst. Der Grund? Die Kontrolle der Bundespolizei. Suche nach Migranten. Gestern hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren zwar entschieden, dass die Zurückweisung rechtswidrig ist. Bundesinnenminister Dobrindt will sie aber trotzdem fortsetzen lassen. RBB24-Reporter Thorsten Südow hat Reaktionen darauf in der Brandenburger Landespolitik gesammelt.
Vorerst habe der Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichtes, dass Schutzsuchende an der Grenze nicht ohne das europarechtlich vorgegebene Dublin-Verfahren zurückgewiesen werden dürfen, für Brandenburg keine Auswirkungen. Zu dieser Einschätzung kommt Brandenburgs Innenminister René Wilke.
Momentan bedeutet die Entscheidung noch gar nichts, weil es sich um ein Eilverfahren in 3 Einzelfällen handelt und das Bundesinnenministerium hat angekündigt, dass sie an der Verfahrensweise zunächst festhalten wollen, bis in der Hauptsache entschieden ist.
Nach der Eilverfahren Entscheidung der Richter über rechtswidrige Zurückweisungen müsse nach den Worten von Wilke zügig in einem sogenannten Hauptsacheverfahren entschieden werden. Rechtssicherheit entscheide auch über die Zukunft des erst vor Wochen eröffneten Dublin-Ausreisezentrums in Eisenhüttenstadt für Flüchtlinge, die zuerst in Polen registriert wurden.
Entweder die Verfahrensweise des Bundesinnenministeriums wird bestätigt und die Zurückweisungen werden fortgesetzt, dann steht das Dublin-Zentrum in Frage, weil wir die Struktur dann in der Art, wie sie mal gedacht war, so nicht bräuchten. Dann können wir anderes Gutes damit anfangen. Wenn die Verfahrensweise gekippt wird, dann werden wir das Dublin-Zentrum noch mehr brauchen als vorher. Und dann müssen wir da auch nochmal Ausweitungen vornehmen.
Unter den 4 Landtagsfraktionen trifft der Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichtes über die rechtswidrige Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen in Frankfurt-Oder auf unterschiedliche Reaktionen. Nicht jedes Gerichtsurteil müsse man akzeptieren, sagt der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion Hans-Christoph Berndt, und EU-Recht müsse geändert werden.
Die Kontrolle über die Zuwanderung ist der Kernbereich staatlicher Souveränität und die dürfen wir nicht aufgeben. Es geht ja darum, dass wir Menschen nicht einfach wegschicken können, wenn sie im Land sind. Und unsere Forderung ist, sie gar nicht erst ins Land zu lassen.
Aus der CDU-Landtagsfraktion heißt es, dieser eine Gerichtsbeschluss dürfe nicht überhöht werden. Und SPD-Landtagsfraktionsvorsitzender Björn Lüttmann sagt, Hauptsacheverfahren abwarten und Gesetzesregeln beachten.
Entweder es wird eben direkt anerkannt, dass hier ein klarer Asylgrund vorliegt, dann muss diesem auch gefolgt werden. Wenn Hinweise darauf vorliegen, dass hier schon in anderen Ländern sozusagen ein Antrag gestellt worden ist oder in anderen Ländern eine Rückführungsoption bestehen kann, dann muss auch dies rechtssicher geprüft und dann erst durchgeführt werden. Ansonsten darf auch nicht zurückgewiesen werden.
Erst am Sonnabend hatte die Bundespolizei bei Koschen im Landkreis Oder-Spree aufgegriffene Männer aus Eritrea und Äthiopien nach Polen zurückgewiesen.
Thorsten Südow berichtete. Von Potsdam geht's in die Lausitz. Wieder haben Experten des Kampfmittelräumdienstes ganze Arbeit geleistet. In Cottbus entschärften sie eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. RBB24-Reporterin Aline Anders-Lepsch hat das heute verfolgt.
Circa 3,5 Stunden haben die Experten an den Zündern der 250-Kilo-Bombe wirklich direkt gearbeitet. Und die Betonung liegt auf Zündern. Die Mehrzahl macht es nämlich hier besonders. Deswegen hat es auch etwas länger gedauert als gewohnt. Es waren 2 Zünder. Der eine ging laut KMBD recht einfach heraus. Der zweite machte jedoch etwas Probleme. Stadtsprecherin Gabriele Bogac erklärt.
Bei dem zweiten Zünder, dem sogenannten Kopfzünder, war das Problem, dass der schräg drin war. Das war also durch den Aufschlag, hat sich der Zünder verschoben. Deswegen mussten sie mit dem Wasserschneider rangehen. Und für den Wasserschneider war ein zweites Team notwendig, sodass das zweite Team diesen zweiten Zünder dann entfernt hat. Das hat länger gedauert als üblich.
Also erst 2:30 circa waren beide Zünder wirklich entfernt und konnten dann eben auch kontrolliert gesprengt werden. Der Sperrkreis, der wurde so 2:30 dann mit eben der Entschärfungsmeldung wieder aufgehoben. Können alle 1.800 evakuierten Menschen also wieder in ihre Wohnungen und auch an ihre Arbeitsplätze. Und auch die Straßensperrung rings um den Hauptbahnhof in Cottbus ist aufgehoben. Insgesamt könnte man sagen, die Entschärfung und der ganze Einsatz ringsherum lief gut, vor allen Dingen ohne Zwischenfälle, wie die Stadt mitteilt. Ob an der Bombenfundstelle, also auf dieser Baustelle am neuen Bahnwerk in Cottbus, noch weitere Blindgänger schlummern, das ist allerdings unklar, sagt die Stadtsprecherin.
Das Bahngelände wurde nicht komplett abgesucht, sondern das Bahngelände wird immer nach Baufortschritt abgesucht. Das heißt also, wenn ein bestimmter Baufortschritt beendet ist oder ein neuer angefangen wird, dann wird erst der Kampfmittelbeseitigungsdienst gerufen, um diese Kampffeldbereinigung zu machen. Es passiert halt trotzdem, dass eine Bombe zu tief liegt, dass man sie nicht entdeckt. Das hat man immer wieder, dass sie bei Baggerarbeiten entdeckt wird.
Für heute heißt es aber erst einmal aufatmen. Die Bombenentschärfung in Cottbus ist erfolgreich beendet.
Aline Anders-Lepsch aus Cottbus. Berlin will hoch hinaus. Am Gleisdreieckpark sollen 7 Hochhäuser hochgezogen werden. Nein, nicht gegen die Wohnungsnot. Büros sind da geplant. Die Pläne dümpeln bislang vor sich hin, denn der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg erteilt keine Genehmigung und auch Anwohner engagieren sich gegen das Projekt. Jetzt will der Senat endlich Bagger sehen und zieht das Verfahren an sich. Sabine Müller aus der RBB-Redaktion Landespolitik erläutert das.
Die Rufe nach Änderungen an den Plänen für die urbane Mitte aus der Politik im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und von Anwohnerinnen und Anwohnern sind laut. Aber SPD-Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler sagt, der Senat hat nicht vor, die ursprünglichen Pläne über den Haufen zu werfen.
Wir leben in einem Rechtsstaat, glücklicherweise.
schließen Verträge nicht ab, um sie anschließend zu brechen.
Gerbler warnt, wenn sich das Land nicht an den Vertrag zur Bebauung halte, könnte der Eigentümer eventuell die Parkfläche zurückfordern. Der Senator kündigt aber an, mit dem Investor darüber zu reden, ob auf einem Teil der Fläche eventuell Wohnungen gebaut werden könnten, falls das wegen der lauten Umgebung überhaupt eine Option sei. Die urbane Mitte als Gebiet von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung, das ist der Hauptgrund dafür, dass der Senat das komplette Projekt an sich zieht. Enttäuschung beim Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Der grüne Baustadtrat Florian Schmidt, der das Projekt mit den hohen Bürotürmen kritisch sieht, schreibt dem RBB.
Der Bezirk und die BVV Friedrichshain-Kreuzberg hätten gerne überprüft, ob die Planung zur urbanen Mitte noch zeitgemäß ist und ob sie angepasst hätte werden können. Es ist auch fraglich, ob derart viel zusätzlicher Büroraum überhaupt am Markt abgenommen wird.
Der Investor geht davon aus, dass der Markt für Büroflächen an diesem zentralen Ort da ist. Bei der Frage nach einer möglichen Teilbebauung mit Wohnungen gibt es Investorenvertreter Jan-Steffen Iser unverbindlich.
Wir müssen jetzt erstmal in die Gespräche mit dem Senat gehen und werden natürlich über alle Facetten des Bebauungsplanverfahrens dann auch mit dem Senat sprechen.
Für Matthias Bauer von der Bürgerinitiative Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck würden ein paar Wohnungen keinen Unterschied machen. Er lehnt die massiven Hochhäuser grundsätzlich ab.
Die Gutachten sind eindeutig, dass es ungemütlich wird, verschattet, zu viel Wind. Also es wird richtig ungemütlich für die Aufenthaltsqualität hier im Westpark, wenn da 90 Meter Türme stehen.
Die Warnung des Bausenators, dass der Eigentümer den Park zurückfordern könnte, wenn sich Berlin nicht an den ursprünglichen Vertrag hält, nennt Bauer Angstmache. Die Bürgerinitiative will jetzt Geld sammeln für eine Klage gegen das Baurecht, wenn es denn erteilt ist. Für den Südteil des Projekts könnte das relativ schnell gehen, beim Nordteil wird es noch dauern.
Sabine Müller aus der Redaktion Landespolitik. Eine Sepsis, umgangssprachlich Blutvergiftung, ist keine Vergiftung im klassischen Sinn, sondern eine lebensbedrohliche Reaktion des Körpers auf eine Infektion. In Deutschland erkranken jedes Jahr 230.000 Menschen daran, etwa 85.000 sterben. Damit ist Sepsis hier eine der häufigsten Todesursachen. Mit der Aktion Deutschland erkennt Sepsis will das Bündnis Patientensicherheit aufklären, hat heute in Berlin hunderte Infopakete gepackt. RBB24-Reporterin Johanna Sargmeister war dabei.
Am Vivantes Klinikum in Schöneberg wird ein Paket nach dem anderen gescannt und in den Transporter verladen. 1.000 Stück wollen die Freiwilligen heute rausschicken. In ihnen befinden sich Infomaterial für Hausarztpraxen und Apotheken, das über Sepsis aufklären soll. Zehntausende Todesfälle wären vermeidbar, sagt die Initiatorin Dr. Ruth Hecker. Und zwar ganz schön leicht.
Wir brauchen keine neuen Standards an Geräten in der Medizin, sondern wir müssen einfach aware sein, was kann auf eine Sepsis hinweisen.
Eine Sepsis ist die schwerste Verlaufsform einer Infektion. Sie entsteht, wenn die eigenen Abwehrkräfte die Ausbreitung einer lokalen Infektion nicht mehr stoppen können und als Folge Erreger in den Blutkreislauf eindringen. Die Symptome dafür sind vielfältig und werden häufig nicht richtig erkannt, so wie bei Lisa Böhle.
Die Symptome sind halt anfangs einer Grippe sehr ähnlich gewesen, bei mir jetzt zum Beispiel Gliederschmerzen, geschwollene Lymphknoten, extreme Erschöpfung. Das sind ja alles erstmal typische Grippesymptome, dass da gar nicht an Sepsis gedacht wurde.
Auch ihre Hausärztin ging von Grippe aus. Als es der damals 24-Jährigen immer schlechter ging, rief sie einen Notarzt, der ihr Paracetamol gab. Erst als sie vor Schmerzen zusammenbrach, brachte man sie ins Krankenhaus.
Die Werte waren dann so grottenschlecht, dass ich vorsorglich auf die Intensivstation gelegt wurde. Und kurze Zeit später haben auch schon alle Organe versagt. Und trotzdem wusste keiner, was los war. Ich lag quasi 3 Tage im Koma, bis erst klar war, hey, das ist eine Sepsis.
Lisa Böhle verlor als Folge ihre Beine und geht heute mit Prothesen. Dass eine Sepsis selbst von mehreren Ärzten nicht erkannt wird, sei kein Einzelfall, sagt die Vivantes-Chefärztin für Innere Medizin und Infektiologie Dr. Caroline Ilsner.
Das ist tatsächlich so, dass man es gerade jungen Menschen häufig gar nicht so ansieht, weil sie dann manchmal gar nicht so krank wirken, aber innerlich brodelt es. Es ist ein Puzzlespiel und man muss dann sich wirklich alle Puzzleteile zusammensuchen, von den Vitalzeichen über die Anamnese, klinische Untersuchung und auch die Laborparameter. Und daraus ergibt sich meist dann doch ein Bild, was dann auch auf eine Sepsis hindeutet.
Bei einer Sepsis entscheiden oft Stunden über Leben und Tod. Darauf wollen die Freiwilligen mit der Aktion heute hinweisen. Auf ihren Flyern und Infoheften steht vor allem eine Botschaft: Sepsis ist immer ein Notfall.
Johanna Sargmeister informierte. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. So hören wir immer auch in der ARD-Audiothek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Teupitz und Barut blockiert ein Pannenfahrzeug die rechte Spur. Vorsicht auch auf der südlichen A10 Richtung Dreieck Spreeau zwischen Ludwigsfelde Ost und Genshagen liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin, auf dem Stadtring stockt es immer mal wieder Richtung Wedding. Am besten planen Sie ein paar Minuten mehr ein. Die A113 wird wegen Wartungsarbeiten wieder gesperrt ab 21 Uhr bis morgen früh um 5. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Spätstraße und Schönefeld Nord. Sperrung in beiden Richtungen. Charlottenburg, die Nürnberger Straße, da haben wir Kranarbeiten zwischen Budapester und Tauentzienstraße. Richtung Spichernstraße ist die Nürnberger bis morgen Mittag gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Anke Arndt. In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat Ministerpräsident Schoof angekündigt. Aus Den Haag, Ludger Kacmircak.
Die Kabinettsmitglieder der Freiheitspartei von Geert Wilders würden mit sofortiger Wirkung ihre Ämter niederlegen, so Schoof. Der Premier selbst und die übrigen Minister und Staatssekretäre wollen kommissarisch im Amt bleiben, bis eine neue Regierung steht. Ziemlich genau 11 Monate nach der Vereidigung des Kabinetts hat der Rechtspopulist Geert Wilders die Regierung platzen lassen. Ihm fehle innerhalb der Koalition die Unterstützung für seine verschärfte Asyl- und Zuwanderungspolitik, hatte er argumentiert. Die Bündnispartner wiesen diesen Vorwurf zurück und nannten Wilders Verhalten verantwortungslos und völlig unnötig.
Bundeskanzler Merz hält daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich, sagte Merz. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagiert damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Es hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen Sprengstoffanschlag auf die Brücke verübt, die Russland mit der Halbinsel Krim verbindet. Laut ukrainischem Geheimdienst galt der Angriff den Unterwasserpfeilern. Die Brücke befinde sich jetzt in einem gefährdeten Zustand. Russland hat den Angriff nicht bestätigt. Allerdings haben die russischen Behörden den Straßenverkehr auf der Brücke vorübergehend unterbrochen. Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Und zum anderen Angriffe mit einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet.
Die Stellenstreichungen bei Volkswagen schreiten voran. Nach Angaben des Unternehmens wurde schon mehr als die Hälfte des geplanten Abbaus vertraglich fest vereinbart. Aus der ARD-Finanzredaktion Konstantin Röse.
Bei Europas größtem Autobauer verzichten bereits 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihre Jobs. Das geht aus einer Mitteilung des VW-Personalvorstands hervor. Zum Teil verlassen die Beschäftigten den Autobauer gegen Abfindung. Die Mehrheit gehe in Altersteilzeit. Der Betriebsrat warnt bereits vor einer Produktionsdelle. Auch eine 4-Tage-Woche sei kein abwegiges Szenario mehr, heißt es. Insgesamt sollen bis 2030 35.000 Stellen abgebaut werden.
In Berlin wird am 20. September im kommenden Jahr ein neues Landesparlament gewählt. Diesen Termin hat der Senat heute festgelegt. Neben der Wahl zum Abgeordnetenhaus entscheiden die Berliner an diesem Tag auch über die Zusammensetzung der Bezirksverordnetenversammlungen. Ein Feuer in Branitz hat am Nachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Rund 4 Hektar Wald direkt neben dem Fürst-Pückler-Park standen in Flammen. Dichter Rauch lag über dem Gebiet. Rund 30 Einsatzkräfte aus Cottbus und dem Landkreis Spree-Neiße konnten das Feuer schnell eindämmen. Schloss, Park und die berühmten Pyramiden waren nicht in Gefahr. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Nachts gering bewölkt bei 16 bis 11 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 25 Grad, in Küritz 18, in Rüdersdorf 26. Morgen erst freundlich, später einige kräftige Schauer und Gewitter, teils unwetterartig bei maximal 25 bis 28 Grad. Die Zeit 19.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Podcast.
Was macht man, wenn man krank ist? Lebensgefährlich krank. Man geht zum Arzt. Aber nicht, wenn man an die germanische neue Medizin glaubt. Germanische neue Medizin, das soll eine medizinische Revolution sein. Sie braucht keine Ärzte mehr, keine Schmerzmittel oder Chemotherapien. Und hat so Karos Mutter das Leben gekostet. Von Caro erzählen wir euch heute in dieser Folge. Sie ist in dieser pseudomedizinischen Bewegung aufgewachsen und musste ihrer Mutter beim Sterben zusehen. Dennis Müller vom BR hat sie getroffen. Er ist tief eingestiegen in die Abgründe dieser Lehre und erzählt uns, was sie so gefährlich macht und warum sie heute wieder so viel Aufwind bekommt. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann.
Wir sind bei der Familie von Caro zu Hause. Caro ist ein 12-jähriges Mädchen, lebt mit ihrer Mutter und mit ihrem Stiefvater und mit ihrer Schwester zusammen. Und eines Tages, eigentlich ein ganz normaler Tag.
Da wollte ich gerade in die Schule gehen.
Caro heißt aber gar nicht Caro. Den Namen haben wir aus Quellenschutz geändert. Und das war auch nicht ihre echte Stimme, sondern wir haben sie KI verfremden lassen. Sie macht sich fertig für die Schule und auf einmal
hör einfach nur im Bad, wie es halt immer so knallt.
Und dann denkt sie sich, was ist da los? Und schaut mal nach, sucht ihre Mutter, weil sie weiß, sie ist auch noch zu Hause. Und geht dann zu ihrer Mutter, geht ins Badezimmer. Und was sie sieht, ist ihre Mutter, die hingefallen ist.
Und dann komme ich halt rein und dann ist halt alles voller Blut, weil der Tumor aufgeplatzt ist.
Also eine blutverschmierte Dusche, wo ihre Mutter gerade drin stand und hingefallen ist. Und dieses Blut, das kommt daher, dass sie schon seit einigen Wochen einen Tumor an ihrer linken Brust hat. Und dieser Tumor ist aufgeplatzt und überall war Blut. Und jetzt würde man denken, okay, meine Mutter liegt da blutverschmiert auf dem Boden und ist schwer krank offensichtlich. Was mache ich? Ich rufe einen Krankenwagen. Man muss aber dazu sagen, Caro darf keinen Krankenwagen rufen. Das sagt ihr die GNM, die germanische neue Medizin, woran ihre Familie glaubt und woran auch Caro glaubt. Und deswegen ruft sie keinen Krankenwagen, sondern ihre Mutter, weil sie ja so viel Blut verloren hat, kauft sich so einen Eisensaft, der eben Eisenmangel ausgleicht und sagt, passt schon, kein Krankenwagen, stattdessen einfach nur, das ist meine Behandlung.
Eisensaft gegen den Blutverlust, das ist erstmal die Behandlung bei einem aufgeplatzten Krebstumor laut dieser germanischen neuen Medizin, kurz GNM. Was ist das genau?
Die GNM, die germanische neue Medizin, ist eine pseudomedizinische Bewegung, die im Prinzip sagt, dass es Krankheiten in der Form, wie wir sie kennen, nicht gibt, sondern Krankheiten sind eigentlich nur Symptome von seelischen Konflikten. Und seelische Konflikte, das kann alles sein, das können Traumata sein, das können, der Hund läuft weg, es kann alles sein. Und es geht quasi darum, jetzt eine Krankheit loszuwerden, den eigenen seelischen Konflikt aufzuarbeiten und zu lösen. Und dadurch, das ist die Art und Weise, wie das die GNM sieht, dadurch wird auch deine Krankheit dann irgendwann einfach so verschwinden. Der Begründer von der germanischen Neumedizin heißt Rieke Gerd Hamer, ist ein Deutscher, der Arzt war. Und das hat ihn extrem weitergebracht. Also die Tatsache, dass er Arzt ist, hat ihm extrem Glaubwürdigkeit gebracht.
Die germanische Neumedizin ist die Medizin der Freiheit.
Die Geschichte ist tatsächlich sehr spannend, wie bei Rieke Gerd Hamer diese Idee aufkommt, dass es da eine andere Art und Weise geben könnte, Krebs und andere schlimme Krankheiten zu behandeln, generell Krankheiten zu behandeln. Denn Ich meine, das basiert ja alles auf Konflikten und auf schlimmen Erlebnissen, Traumata, die dann letztendlich körperliche Krankheiten auslösen.
Aha.
Und er hatte sowas. Er hatte einen Sohn, Dirk Hamer, der, man muss sagen, durch eine relativ spektakuläre Geschichte, kurz gesagt, er wird durch einen Zufall erschossen, stirbt sehr, sehr jung. Und Rieke Gerd Hamer hat danach die Idee, weil bei ihm im Jahr danach eine Krankheit diagnostiziert wird, nämlich Hodenkrebs, dass da mehr dahinter stecken könnte, dass er diese Krankheit nicht einfach so zufällig bekommen hat, sondern dass er die Krankheit Hodenkrebs bekommen hat, weil sein Sohn so plötzlich gestorben ist und es ihn so sehr verletzt hat und in einen so einen Schockzustand quasi versetzt hat. Der Hodenkrebs hat sich entwickelt aufgrund dieses seelischen Konflikts, aufgrund des Verlusts seines Sohnes. Und dann hat er das auch Dirk Hamer-Syndrom nach seinem Sohn benannt. Und das sagt er auch nochmal in dem Werbevideo, das Dirk-Hamer-Syndrom und die eiserne Regel des Krebs.
Denn täglich sterben Hunderttausende von Menschen an Krebs, die wir retten könnten. Auf eine ganz einfache Art, mit gesundem Menschenverstand, mit Güte und Einfühlungsvermögen. Ohne Operationen, ohne Bestrahlung und ohne Medikamente.
Und danach hat er dann eben seine Bewegung aufgebaut.
Das war Anfang der 1980er Jahre. Caro und ihre Familie glauben auch an die GNM, die germanische neue Medizin. Wie funktioniert das denn für Caros Mutter? Also du hast ja erzählt, ihr Krebstumor, der ist in der Dusche geplatzt und sie trinkt dann erstmal Eisensaft. Wie geht's Caros Mutter danach?
Sie liegt nur noch im Bett, kann kaum mehr was machen, kann kaum mehr aufstehen. Sie schreit in der Nacht, nicht nur in der Nacht, muss man sagen. Sie liegt da einfach nur noch. Und ja, letztendlich merkt sie, glaube ich, selber, dass es mit ihr zu Ende geht.
Unter großem Geschrei und großem Hin und Her und großen Schmerzensschreien ist sie halt dann gestorben.
Caros Mutter ist nicht die Einzige, die gestorben ist, weil sie an die GNM geglaubt hat. Es ist natürlich immer ganz schwer, Zahlen zu nennen, weil es in den seltensten Fällen so ist, dass es irgendwelche Mitgliedsausweise gibt, die man irgendwie zählen könnte.
Mhm.
Hier ist es noch schwerer, weil sich eben vieles in so Behandlungszimmern abspielt und so.
Mhm.
Man ganz schwer sagen kann, okay, wie viele Leute haben jetzt tatsächlich daran geglaubt, wie viele Leute wurden damit behandelt. Aber es waren letztendlich tausende Leute, die er auch schon damals behandelt hatte. Darauf deutet alles hin und das ist schon massiv.
Tausende Leute hat er womöglich behandelt, hast du gesagt. Wie schaut denn die sogenannte Schulmedizin, also echte evidenzbasierte Medizin, auf diese Pseudobehandlungsmethoden von Rieke Gerd Hamer?
Auch die wissenschaftliche Forschung hat sich ja sehr intensiv damit auseinandergesetzt, ob psychische Traumata, eher aber dauerhafte Stressbelastung den Krebs auslöst.
Wir haben mit einer Krebsmedizinerin gesprochen, Dr. Jutta Hübner, die sich auch schon seit langem mit der GNM beschäftigt und auch immer wieder davor gewarnt hat.
Mittlerweile sind wir in der Forschung so weit, dass wir sagen, der Stress, das psychische Trauma, ist es nicht.
Man kann der GNM ja durchaus irgendwie ein Verständnis entgegenbringen, weil zweifelsohne gibt es Wechselwirkungen zwischen Psyche und dem Körper. Das
ja.
ist ja ganz klar. Wenn ich Stress habe, dann habe ich Bauchweh oder so. Also das ist ja ganz normal. So, aber es wird halt problematisch, wenn du irgendwann sagst, dass Krebs halt auf irgendwas in deiner Psyche oder irgendein Konflikt zurückzuführen ist.
Mhm.
Also da funktioniert diese Zusammenwirkung nicht mehr. Also da ist sich die Krebsmedizin auch völlig einig. Das ist einfach Quatsch.
Das heißt, der Patient macht keine wirksame Therapie. Und er hat auch noch ein erhöhtes Leiden, weil der fortschreitende Krebs einfach zu einem wirklich teilweise sehr qualvollen Tod führt. Für ärztliche Kollegen, die das Konzept der germanischen neuen Medizin kennen, ist es ganz klar, dass wir alle eigentlich entsetzt sind, dass so mit dem Leben und dem Vertrauen unserer Patienten umgegangen wird.
Also wissenschaftlich anerkannt ist diese germanische neue Medizin definitiv nicht. Woher kommt denn dieser Name?
Haben wir uns auch gefragt. Haben wir auch ganz lange in der Recherche auch nicht direkt gewusst, also weil es auch gar keinen Sinn ergibt, vor allem dieses Germanisch. Ne? Also wir haben auch mit jemandem gesprochen, der sich mit Germanen speziell auskennt. Der hat gesagt, keine Ahnung, warum das so heißt, weil die Germanen hatten keine richtige Medizin, wo man jetzt sagen könnte, darauf bezieht sich das. Mhm. Aber letztendlich heißt es so, weil halt gesagt wird, okay, die alte Medizin, das was ja damit eben auch impliziert ist, die ist Quatsch. Und es ist sogar noch schlimmer, die alte Medizin, diese Schulmedizin, wie die dann auch genannt wird, die will euch gezielt schaden, die will euch vergiften, zum Beispiel durch Chemotherapien. Mhm. Das ist auch schlecht für dich. Und gibt dann noch absurdere Behauptungen von Rieke Gerdthama, dem Gründer.
In Deutschland kriegt kein Jude Chemo. Kein Jude kriegt Chemo. Ne? Das müssen wir auch festhalten. Ne? Und die allermeisten Onkologen gehören dieser Glaubensgemeinschaft an. Sie behandeln ihre jüdischen Patienten ohne Chemo und die nicht-jüdischen mit Chemo. Also die möchten nicht, dass der Rest der Welt auch überlebt, ja.
Das war ein Ausschnitt aus einem Beitrag der Sendung Kontrovers.
Dadurch würden eben reihenweise Menschen sterben, was ja mit der GNM gar nicht nötig sei.
Ja, das ist natürlich Quatsch, ne? Um das einmal ganz klar zu sagen an der Stelle. Und wie so oft bei so Erzählungen von so riesigen angeblichen Verschwörungen, ist auch hier eine antisemitische Verschwörungserzählung nicht weit. Wir haben schon über Konfliktlösung als Kern der GNM gesprochen. Wie sieht denn dann so eine Behandlung nach dieser Lehre konkret aus? Also abseits jetzt von dem Eisensaft, von dem wir schon gehört haben. Wie war das dann etwa bei Karos Mutter nach der Diagnose Brustkrebs?
Bei Karos Mutter sieht es so aus. Sie hat ja erstmal diese Beschwerden. Und was dann erstmal passiert ist, dass sie einen Gehirnscan machen von der Mutter, was ja erstmal so klingt, die hat doch Beschwerden in der Brust, warum denn jetzt ein Gehirnscan? Aber der Grund ist natürlich, die wollen in diesem Gehirnscan irgendwie ablesen, dass dort der Konflikt irgendwie sichtbar wird. Das ist völlig absurd, aber es ist so. Und dann, nachdem diese Identifikation des Konflikts da ist, geht es darum, das Ganze zu behandeln. Und ja, das funktioniert durch Aufarbeitung, durch Gespräche. Kommt darauf an, eben was der jeweilige Konflikt ist. Bei Karos Mutter ist es ein Mischkonflikt, also mehrere Konflikte auf einmal. Und damit sich der Krebs nicht mehr ausbreitet, empfiehlt Hammer noch was anderes. Und zwar, sich ein Lied anzuhören. Ein Lied, das er selbst eingesungen hat. Das nennt sich Mein Studentenmädchen. Und er sagt, dieses Lied, das müsst ihr euch nur anhören. Und schon werden eure Beschwerden weggehen.
Ich liebe ein Mädchen seit 20 Jahren, lieb sie noch täglich mehr.
Und die Idee ist, die sehr verschwurbelte, wirre Idee ist, dass es auf einer speziellen Tonfrequenz produziert ist und dass diese Tonfrequenz in irgendeiner Weise wohltuend für den Körper ist und eben auslösen kann, dass ein Krebsgeschwür gestoppt werden kann, sich auszubreiten.
Im Fall von Karos Mutter geht es nicht gut aus. Sie stirbt qualvoll, nachdem sie nach der Lehre der GNM behandelt wurde. Und du sagst, sie ist nicht die Einzige. Was ich mich frage, gibt es dann irgendwann mal Kritik oder auch Ermittlungen gegen Rieke Gerdthama? Der ist ja auch Mediziner selbst, also Arzt.
Also es gab auf jeden Fall Widerstand für Hammer, auch schon damals. Und er war in der medizinischen Community ein absoluter Außenseiter und jemand, den man im Prinzip gerne schnell raushaben wollte. Mhm. So. Aber das geht nicht so einfach. Man kann nicht einfach so jemanden die Approbation entziehen oder den Doktortitel auch wegzunehmen. Das geht nicht so einfach. Und ja, deswegen ist es sehr lange sehr, sehr schwierig gewesen, ihm irgendwas nachzuweisen. Weil man muss ja auch sagen, Hammer macht ja nichts, macht er auch nichts aktiv. Also er spritzt kein Gift oder er spritzt nichts irgendwie, damit die Leute sterben. Mhm. Er sagt einfach nur, geht nicht zur Behandlung, geht nicht zur Chemotherapie.
Okay, also es wäre einfacher, gegen ihn vorzugehen, wenn er aktiv was Schädliches tun würde, wie was spritzen.
Voll, natürlich. Mhm. Du könntest sagen, Körperverletzung oder Körperverletzung mit Todesfolge, kannst du alles dann eventuell machen. Aber in dem Fall ist es eben schwieriger. Du musst dann dich auf das Ärzterecht berufen. Du kannst sagen, Betrug. Und letztendlich war es auch so, dass es Leute versucht haben und auch gemacht haben und auch Erfolg damit hatten. Also Hammer wurde verklagt, saß auch im Gefängnis.
Ja, Rieke Gerdthama wurde mehrmals verurteilt zwischen 1993 und 2004. Er saß wiederholt im Gefängnis, unter anderem wegen Betrugs und Komplizenschaft bei der illegalen Ausübung einer medizinischen Tätigkeit. 1986 wurde ihm nämlich auch die Zulassung als Arzt entzogen. Stoppt ihn das, auch dass er im Gefängnis war?
Er hat danach nicht aufgehört, wie man ja auch eventuell dann denken könnte, okay, irgendwann sieht das ein. Nee, man hat das Gefühl, genau das Gegenteil passiert. Er wird sogar noch radikaler, immer wenn er wieder zurück aus dem Gefängnis kommt. Und dann inszeniert er sich natürlich auch als so eine Art Märtyrer, wenn er dann im Gefängnis sitzt. Ne? Gibt auch Caro und ihre Familie, die zu einer Hamer-Demo gehen, die es damals gab, auch in Deutschland, wo Leute sich versammelt haben und dagegen ja sich ausgesprochen haben, dagegen demonstriert haben, dass dieser Typ im Gefängnis sitzt.
Also das heißt, seine Anhänger halten trotzdem weiter zu ihm und auch Caro tut das damals weiterhin.
Weil er natürlich das wieder für sich genutzt hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment für jede Bewegung, aber speziell hier, dieses Ausnutzen und dieses, dieses ins Gegenteil verkehren, sich als Opfer inszenieren. Mhm. Das macht Hamer halt genauso, wie es andere Sektenführer tun. Und er macht es extrem erfolgreich. Also die GNM, das ist im Prinzip so eine Add-on Religion oder so eine Add-on Weltanschauung, weil jemand, der natürlich das System in Frage stellt, da liegt es natürlich auch nahe, dass er die Medizin in Frage stellt. Also du wirst nicht jemanden kennenlernen, der sagt, ja, okay, Deutschland ist kein echter Staat und so. Aber anders dann behauptet, die Medizin ist aber dafür völlig sauber. Also das passiert nicht.
Hamer und seine pseudomedizinische Ideologie waren ja in den 80er und 90er Jahren richtig bekannt. Wie populär ist die GNM heute noch?
Also Corona war auf jeden Fall ein totaler Brandbeschleuniger für die GNM. Also das hat dieser Bewegung extrem geholfen, obwohl man ja sagen muss, Hamer war zu dem Zeitpunkt schon tot. Rieke Gerd Hamer ist 2017 gestorben. Man möchte sich nicht ausmalen, wenn Hamer noch gelebt hätte, wie dann die GNM nochmal anders quasi durchgestartet hätte.
Wie kommst du zu der Einschätzung?
Corona kam und das Vertrauen in die Wissenschaft und in die Medizin hat ja in dieser Zeit abgenommen. Das ist ja ganz offensichtlich. Ne? Auf einmal Impfstoffe wurde hinterfragt, Bill Gates und diese ganzen Theorien, die dann durch die Welt gegangen sind, die haben dafür gesorgt, dass das Vertrauen in die Medizin rapide abgenommen hat. Und in dieser Zeit, das ist ganz deutlich spürbar, hat sich auch die GNM quasi nochmal so einen zweiten Frühling geholt. Dadurch, dass sie so anschlussfähig ist an andere Bewegungen. Also ne, wenn man hier auf eine Querdenker-Demo geschaut hat, dann waren dann ja auch ganz verschiedene Leute. Da waren esoterische Leute dabei, dann waren aber auch Reichsbürger dabei und so weiter. Also und da hat die GNM eben auch einen Platz innerhalb von diesem Portfolio an verschiedenen Verschwörungsbewegungen. So ein bisschen hat auch das Internet natürlich auf einmal eine Auswirkung daraus, wie verbreitet sich sowas weiter? Und da spielt Telegram eine große Rolle, da spielen eben auch die sozialen Medien eine große Rolle. Und wir sprechen in unserem Podcast mit einer Influencerin aus Amerika, also völlig weit weg von Hamer und Deutschland und allem drum und dran, die aber dann von German New Medicine spricht und von germanische Heilkunde und halt Hamer als den großen Hero quasi feiert.
Die ganze Geschichte dieser amerikanischen Influencerin, die hört ihr in der neuen Staffel Seelenfänger, Diagnose Tod. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.
Also das hat sich weiter verbreitet in ganz neue Bereiche und ja, ist jetzt durch die sozialen Medien und eben auch durch das schwindende Vertrauen in die Wissenschaft und Medizin absolut nochmal aufgestiegen und hat gerade seinen zweiten Frühling.
Wie steht Caro heute zur GNM? Sie ist ja mit dieser Lehre aufgewachsen. Ihre Mutter ist gestorben, als sie 13 Jahre alt war. Nachdem der Tumor der Mutter nur nach dieser Lehre der GNM behandelt wurde. Jetzt ist Caro Mitte 20. Wie schaut sie heute auf diese pseudomedizinische Bewegung?
Also Caro ist ausgestiegen und sie sitzt auch deswegen natürlich bei uns im Podcast, weil sie halt andere Leute davor warnen will. Sie sagt halt, das, wie es mir damals gegangen ist, das will ich keinem anderen zumuten.
Aber nach dem Tod der Mutter hat Caro ja erstmal weiter an die GNM geglaubt, ist dabei geblieben. Warum ist sie dann irgendwann doch ausgestiegen?
Es gibt viele Gründe, warum Caro ausgestiegen ist, aber einer der wichtigsten ist, glaube ich, einfach, dass sie älter geworden ist und so ein bisschen, wie jeder wahrscheinlich in seinen Teenie-Jahren war, so ein bisschen rebellischer wird und dann auch, muss man sagen, ein eigenes Krankheitsproblem entwickelt. Also sie entwickelt chronische Kopfschmerzen und ja, die dann immer auszuhalten, wie es ja die GNM fordert und quasi den Konflikt dann wieder zu suchen, bla bla bla. Darauf hat sie dann irgendwann keinen Bock mehr und sagt, ja, aber meine Schulkameradinnen und so weiter, die gehen ja auch irgendwie mit solchen Problemen um. Und dann ist sie eines Tages, und das hat sie uns wirklich so erzählt, als würde sie irgendwie, weiß ich nicht, Zigaretten klauen. Sie geht halt in eine Apotheke rein, kauft sich Schmerztabletten und nimmt diese Schmerztabletten.
Die Tablette dann geschluckt zu haben, war erstmal toll, weil dann war die Kopfschmerzen weg. Das war erstmal so, okay, wow, cool, keine Kopfschmerzen mehr.
Und das ist für sie halt, das klingt jetzt so banal, aber es ist für sie halt wirklich ein großer Moment gewesen, wo sie wirklich gedacht hat, Moment mal, also wenn das jetzt nicht stimmt, also die Tatsache, dass Schmerztabletten nicht wirken, was mir ja gesagt wurde mein ganzes Leben lang.
Und du hast gesagt, sie hat sich zwar davon gelöst, aber sie merkt das immer noch im Alltag. Wie merkt sie das denn?
Naja, es ist halt, wenn du damit aufgewachsen bist, dann kannst du das natürlich nicht ganz loswerden. Also die ist jetzt auch noch nicht 80 Jahre alt, sondern eben Mitte 20. Und da ist es einfach noch nicht so lange her, dass sie eben in dieser wirklich traumatischen Zeit gelebt hat. Und deswegen sind so verschiedene Verhaltensweisen irgendwie immer noch bei ihr so drin. Sie merkt es immer, zum Beispiel, wenn jemand niest oder wenn sie niesen muss. Weil dann wurde nicht Gesundheit gesagt, sondern da wurde dann immer so direkt gefragt quasi, woher das kam. Also woher sozusagen dieser Nieser kam. Weil natürlich in diesem Weltbild immer drin ist, okay, Niesen ist gleich Krankheit, ist gleich körperliche Reaktion auf irgendeinen seelischen Konflikt. Mhm. Woran liegt das jetzt wieder, dass ich gerade niesen musste? Mhm. Und das hat sie sehr lange noch drin gehabt und merkt sie auch heute wieder, dass das irgendwie immer noch so, weil das ja auch immer so ein Reflex ist, ne? Wenn jemand niest, man sagt irgendwas und da merkt sie einfach so ganz plastisch, okay, das habe ich natürlich nicht komplett loswerden können.
Nach eurer umfangreichen Recherche, was würdest du sagen, was ließe sich pseudomedizinischen Bewegungen wie der GNM entgegensetzen? Die existiert ja bis heute.
Das war sehr interessant, weil wir mit Dr. Jutta Hübner drüber gesprochen haben, der Krebsmedizinerin, die sich eben auch speziell mit der GNM auskennt.
Also, wenn wir eine menschliche Medizin wieder möglich machen, dann glaube ich, verschwindet der Spuk ganz von alleine. Wir brauchen eine Wende in der Medizin.
Unser Gesundheitssystem ist im internationalen Vergleich ziemlich gut hier in Deutschland, aber trotzdem gibt's eine gewisse Entwicklung in der Medizin. Es gibt weniger Ärztinnen und Ärzte, ne? Ärztemangel und so weiter, weniger Zeit vielleicht auch. Das spürt man direkt vielleicht auch im Austausch mit Ärzten, dass man nicht immer direkt einen Termin bekommt. Man hat das Gefühl, man bekommt vielleicht nicht mehr die Aufmerksamkeit oder so. Mhm. Und all das erschüttert auf einer ganz niedrigen Schwelle auch Vertrauen in Medizin und an den Arzt im Ort vielleicht. Da fängt das Ganze an und sie sagt halt, um die GNM letztendlich kleiner zu machen und letztendlich ja aus unserem Leben rauszuhalten, würde eine Wende im Medizinsystem helfen. Eine Wende hin zu einer menschlicheren Medizin sozusagen, wo sich mehr Zeit genommen wird, wo der Mensch im Vordergrund steht sozusagen und genauso auf die Beschwerden der Leute eingegangen wird, wie es halt Hamer leider gemacht hat damals, wie er so groß werden konnte. Mhm. Das hat er ja schon gut gemacht.
Dennis, vielen Dank dir.
Ja, sehr gerne.
Und es gibt noch viel mehr zu erzählen über die germanische Neue Medizin. Zum Beispiel, wie Rieke Gerd Hamer eigene Kliniken betrieben hat oder wie in Seminaren in der Schweiz auch heute noch diese Pseudomedizin gelehrt wird. Das alles hört ihr in der neuen Staffel Seelenfänger. Diagnose Tod von Dennis Müller zusammen mit Emily Glaser, Julius Bretzel, Sabrina Höbel, Nico Kappel und Simon Wörz. Der Link dazu ist in den Shownotes. Autorin dieser 11KM-Folge ist Livia Hofmann. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Regina Stärke, Christiane Gerhäuser-Kamp, Konrad Winkler, Jakob Böttner und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der südlichen A10 Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Ludwigsfelde Ost und Genshagen liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Vorsicht auch auf der A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Teupitz und Bauroth blockiert ein Pannenfahrzeug die rechte Spur. In weiten Teilen Berlins läuft es wieder gut. Auf dem Stadtring stockt es immer mal wieder Richtung Wedding. Die A113 wird wieder wegen Wartungsarbeiten ab 21 Uhr bis morgen früh um 5 zwischen Spätstraße und Schönefeld Nord voll gesperrt. Charlottenburg auf der Nürnberger Straße gibt es Kranarbeiten zwischen Budapester und Tauentzienstraße. In Richtung Spichernstraße ist die Straße bis morgen Mittag gesperrt. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schapertstraße und U-Bahnhof voll gesperrt. Zur S-Bahn. Nach einem Polizeieinsatz kommt es bei der S25 noch zu Verspätungen. Die S26 ist vorübergehend ganz eingestellt.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzler Merz will am bisherigen Kurs festhalten. Die SPD setzt auf eine Überprüfung. Grüne und Linke sehen einen Rechtsbruch. Der Gerichtsbeschluss zur Abweisung von Asylsuchenden stößt auf unterschiedliche Reaktionen. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte gestern 3 Somaliern Recht gegeben, die gegen ihre Zurückweisung geklagt hatten. Während die Union von einer Einzelfallentscheidung spricht, sehen Experten eine grundsätzliche Bedeutung des Urteils.
Hallo.
Die Kontrollen laufen weiter. Zum Beispiel am Mittag an der bayerisch-österreichischen Grenze. Und es sollen weiter Asylsuchende zurückgewiesen werden, trotz der Entscheidung gestern.
Wir haben gestern eine vorläufige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin gesehen, die die Spielräume hier möglicherweise noch einmal etwas einengt. Aber die Spielräume sind nach wie vor da.
Der Beschluss des Gerichts ist allerdings endgültig und für Experten auch mehr als ein Blick auf Einzelfälle.
Die ausführliche Begründung des Berliner Gerichts, die geht weit über den Einzelfall hinaus und deckt sich übrigens mit der Einschätzung sehr vieler Expertinnen und Experten, dass Zurückweisungen rechtswidrig sind. Möglich ist aber, dass noch andere Gerichte zu Fällen an anderen deutschen Grenzen entscheiden. Diese Frage ist also noch nicht abschließend für ganz Deutschland geklärt.
Der Koalitionspartner SPD hat sich bislang zurückgehalten. Der Fraktionschef fordert heute, man müsse die Entscheidung genau prüfen.
Und man dann in einer sorgfältigen Auswertung tatsächlich dazu kommt, dass es Rechtssicherheit gibt. Denn was wir uns nicht leisten können, ist, dass diese Fragen auf dem Rücken der Polizistinnen und Polizisten ausgetragen wird.
Für Innenminister Dobrindt ist heute schon klar, die Zurückweisungen seien begründet, die Kommunen überfordert.
Diese Überforderung, die findet schlichtweg statt bei der Integrationsfähigkeit, die findet statt bei der Frage der Unterbringung, die findet statt in unseren Infrastrukturbereichen, bei der Kita, bei der Schule.
Aus dem Innenministerium